eine Veranstaltung, die nennt sich Science Slam. Und jeder fragt sich, der das noch nicht mitgekriegt hat, was ist das eigentlich? Nun, ich bin ja bekannt dafür, dass ich mich für Wissenschaften interessiere und für Technik und Innovation und sowas. Und deswegen haben die Kolleginnen und Kollegen hier bei Radio Frei mich einer Karte zu einem Science Slam nach Kassel geschickt. Am 6. November bin ich da losgefahren, um mir das einmal anzusehen und darüber zu berichten. Damit jedenfalls alle die, die das noch nicht erlebt haben, nach dieser Sendung auch wissen, was ein Science Slam ist. In Erfurt gab es das nämlich bisher noch nie. Und in Thüringen hat bisher nur Jena das Vergnügen gehabt, einen Science Slam in der Stadt gehabt zu haben. Im Prinzip ist ein Science Slam nichts anderes als ein Poetry Slam, nur eben mit Wissenschaft. Die Moderatorin des Abends hat zunächst einmal vorgestellt, um welche Wissenschaften es gehen sollte, und dann hat sie die Regeln vorgestellt, nach denen das ablaufen würde dieser Abend, und die jungen Wissenschaffenden hat sie vorgestellt, die sich auf dieses Format der Vorstellung ihres Forschens eingelassen hatten. Im Publikum wurden dann noch Karten verteilt, mit denen die Bewertung der Wissenschaffenden vorgenommen werden sollten.
Diesmal, Achtung, in so großartigen Fächern, ich würde mal sagen, alles eure Lieblingsfächer, wir fangen easy an. Geschichte, Ökologie, Psychologie, Informatik, Nanoscience, Geografie, medizinische Informatik und Fleisch. Ja, es gibt ein ganz neues Studienfach, das nennt sich Fleisch, ihr werdet es heute selber hören. Okay. Die Regeln sind denkbar einfach und kurz erklärt. Wir haben hier 6 fulminante Slammies sitzen, die euch gleich in strengen 10 Minuten ihre eigene Forschung auf möglichst unterhaltsame Weise so erklärt, dass auch alle die Informatiker, die Geschichte, die Vegetarier, die Fleischsachen und andere Dinge verstehen. Wir haben die Slammies, Forschung aus erster und eigener Hand, also niemand, der dazwischen geschaltet ist. Ihr werdet so frische neue Forschungsergebnisse bekommen, wie sonst nirgendwo. Sie haben nur 10 Minuten, sie sollen es unterhaltsam machen. Und dabei kommt natürlich euch auch eine ganz besondere Aufgabe zu. Ihr dürft nämlich endlich mal in die Rolle von Bewerterinnen und Bewertern schlüpfen. Oder gibt es irgendwelche DAAD-Mitglieder, DFG-Mitglieder hier, Leibniz-Mitglieder hier, die sonst in der Position sind? Möchte jemand von euch das werden? Wie auch immer, ihr könnt es heute mal probieren. Okay, also, es gehört dem Abend die Zeit, es gehören die Slammies und ihr. Wir sind alles eine große Forschungsgemeinschaft. Und damit wir wissen, um wen es sich heute handelt, was für Dinge ihr heute hören werdet, bitte ich einmal mit einem kräftigen Applaus auf die Bühne die Slammies des heutigen Abends. Also haben wir das. Wir haben also die Slammies, kennt ihr? Ihr kennt die tollen Themen. Ihr habt die Wertungstafelchen und jetzt brauchen wir, ich schaue wieder so liebevoll in die erste Reihe. Es geht natürlich um die wichtigste Position des heutigen Abends. Es geht um die Zeitnehmerin in diesem Fall. Folgendes ist eure gemeinsame Aufgabe, in Ordnung. Es ist auch immer gut, 2 zu haben, denn manchmal sind die Slams, also meistens sind die so gut, dass ihr komplett versunken seid, einfach immer mehr wissen wollt. Die Slammies sollen nie aufhören, aber sie müssen irgendwann. Gleiches Recht für alle. Und das heißt, nach 9 Minuten solltest du ihnen ein ganz dezentes Zeichen geben, dass sie eben nur noch 1 Minute haben. Du könntest, ich weiß es sehr bequem, einfach aufstehen kurz mal, dass sie auch alle sehen, mach das mal. Nach 9 Minuten könntest du kurz mal aufstehen und winken. Sehen das da hinten auch alle? Ein Fächer winkt? Irgendwie so? Okay. Und nach 10 Minuten musst du sehr vehement aufstehen und sehr laut Zeit sagen.
Tja, so sind die Regeln dieses Science Slams. Und nachdem dann unter den Slammies, wie die jungen Wissenschaftler genannt wurden, die Reihenfolge des Vortrags ausgelost worden war, ging es los. Der wissenschaftliche Lebenslauf des jeweiligen Bewerbers oder der Bewerberin, wenn ich das einmal so nennen darf, wurde kurz skizziert. Und ich habe als ein Beispiel natürlich den Forschungszweig Fleisch herausgesucht, den ich als Vortrag hier einmal wiedergeben möchte. Nicht etwa deswegen, weil ich so ein besonderer Fleischliebhaber wäre, sondern deswegen, weil Christian, der Slammy, der sich mit Fleisch beschäftigt, der einzige war, dessen Geschichte dessen Geschichte mit Erfurt verknüpft ist. Hören wir uns seinen Vortrag einmal an.
Er kommt zu uns und hat angefangen, erstmal Philosophie und Rechtswissenschaften in Tübingen zu studieren. Bis zum Bachelor. So weit, so okay. Dann hat er gedacht, weißt du was, da geht noch mehr. Ich packe einfach noch Soziologie, Wirtschaft und Rechtswissenschaften rauf in Erfurt. Das Ganze nennt sich dann Staatswissenschaften. Was das Ganze mit Fleisch zu tun hat, erstmal noch nicht viel. Aber dann hat er gedacht, jetzt promoviere ich noch, das macht er gerade, und zwar über die ökologischen Auswirkungen der Tierindustrie, ganz speziell zum Thema In-vitro-Fleisch. Er wollte also, als er klein war, irgendwas mit Tieren machen. Das erklärt er uns aber einfach selber. Kräftiger Applaus für Christian Hombeck!
Wie ist das bei euch so? Mögt ihr Tiere? Also, ja, jetzt nicht geschmacklich. Also bei mir ist so, seitdem ich ein kleiner Junge bin, war immer mein Wunsch, wenn ich irgendwann mal groß bin, da möchte ich was mit Tieren machen. Ich habe es einfach total geliebt. Ich hatte ein Meerschweinchen und das war mein Ein und Alles. Ja, und ich habe es dann tatsächlich zum Beruf gemacht, meine Leidenschaft für Tiere. Ich bin dann Fleischer geworden. Ihr seht anhand dieses Bildes, ich habe die neuesten Errungenschaften von KI genutzt, um das zu erstellen. Und als Fleischer gehöre ich quasi im weitesten Sinne einem Industriezweig an, der, sagen wir mal so, ambitioniert unseren Planeten transformiert, ist vielleicht das richtige Wort. Wir sind ja ungefähr 8 Milliarden Menschen auf der Welt. Was glaubt ihr denn, wie viele sogenannte Nutztiere werden jetzt im Moment von Menschen gehalten? Sind es ungefähr genauso viele wie Menschen, 8 Milliarden, oder sind es etwas mehr, 13 Milliarden? Oder sind es sogar über 80 Milliarden? Wer ist für eins, wer ist für zwei, wer ist für drei? Ich löse das auf, 82 Milliarden, das bedeutet für jeden Menschen auf dieser Erde ungefähr 10 sogenannte Nutztiere in irgendeinem Tierstall. Genau, wie viele Tiere werden täglich in Deutschland geschlachtet? Ich lebe in Thüringen und hier seht ihr auch drei Möglichkeiten, 50.000, 200.000 oder 2 Millionen. In Thüringen wohnen 2 Millionen Menschen, da kriegt man mal ein Gefühl dafür. Genau, 2 Millionen Tiere jeden einzelnen Tag in Deutschland. Genau, und wenn wir uns das angucken, mittlerweile schaffen wir als Tierindustrie, dass 70% des Gewichtes aller Vögel dieser Erde sich in Tierstellen befinden und nicht in freier Natur. Und das ist auch gut so, weil so fliegen die Vögel nicht wild und chaotisch durch die Gegend, sondern sind gut sortiert an dem vorgesehenen Platz. Wie sieht es bei den Nutztieren aus? Wir sagen immer, das Huhn in Deutschland hat das goldene DIN A4-Blatt an Platz. Das sind die deutschen Richtlinien, die da vorgeschrieben sind. Die Säugetiere sind mittlerweile zu 94%. 94% des Gewichtes aller Säugetiere dieser Erde befindet sich in Tierstellen und nur noch 6% des Gewichtes in freier Natur. Auch da haben wir Maßnahmen geschaffen. Wir haben geschafft, die Tiere zu sortieren nach Gewicht, nach Spezies, nach Art. Genau, das sind die gleichen Tiere optisch latent modifiziert. Und weil wir diese Tiere so lieben, scheuen wir keine Mühen und nutzen 80% der weltweiten Ackerflächen für den Futtermittelanbau. Das entspricht einem Drittel der Landfläche unseres Planeten. Ein Drittel der Landfläche unseres Planeten nutzen wir für den Futtermittelanbau. Kein anderer Industriezweig kann das von sich behaupten, so die Erdoberfläche zu verändern. Allein die Europäische Union nutzt im globalen Süden die 2,5-fache Fläche der Europäischen Union für den Futtermittelanbau, der dann hierher importiert wird. Das machen wir sogar und in Ländern, wo Menschen Hunger leiden. Wir bauen da an, wo Nahrungsmittelknappheit bei Menschen ist, in 80% der Länder, aus denen wir unser Futtermittel beziehen, wenn das nicht der Beweis ist, wie uns unsere Tiere hier am Herzen liegen. Wenn wir uns diese Studie angucken, können wir sehen, Fleisch nutzt, das geht jetzt nur um die Flächen für menschliche Ernährung, also das Biosprit, Baumwolle und so, alles rausgerechnet, Fleisch 67% der globalen Ackerflächen, Milch 17%. Und was ich eigentlich ganz interessant finde, Obst und Gemüse jeweils nur 1%, das ist weniger als der gesamte globale Alkoholanbau mit 3%. Genau, ich habe schon gesagt, im globalen Süden, wir nutzen dieses chaotische Gestrüpp, wird oft Regenwald genannt, wir transformieren diese Flächen in effektive Anbaugebiete, wo wir dann die Ressourcen ernten können. In diesem Regenwald wohnen sowieso die gruseligsten, ja wirklich ziemlich, ja keine Sorge, wir machen die alle weg. Für unsere geliebten Nutztiere. Genau, und weil wir die so lieb haben, versuchen wir auch, sie zu fördern. Wir züchten die Arten und wir sind gleichzeitig Hauptursache des globalen Artensterbens bei Pflanzen und Tieren. Warum ist das so? Die Rodung des Regenwaldes, der meiste Regenwald, ungefähr 90%, wird für Futtermittelanbau gerodet. Das ist eine Hauptursache des globalen Artensterbens. Und die zweite Hauptursache des globalen Artensterbens ist Pestizidbelastung. Wir wissen jetzt schon, 80% aller Ackerflächen global sind für Futtermittelanbau. Das sind die beiden Hauptgründe des globalen Artensterbens. Und ich sage eigentlich auch viel lieber Artenhomogenisierung, weil diese Arten sind weg und wir ersetzen sie quasi mit denjenigen in unseren Tierstellen. Wir sind maßgeblich für die globale Erwärmung mitverantwortlich. Das überrascht jetzt vielleicht die ein oder andere Person, weil in den meisten Studien taucht die Tierindustrie gar nicht auf als eigener Sektor. Da versucht man uns ein bisschen zu veräppeln, weil die Tierindustrie, die ist in allen Sektoren drin. Die ist im Sektor Landwirtschaft, die ist im Sektor Verkehr für Futtermittel und Tiertransporte, sie ist im Sektor globale Entwaldung, im Sektor Industrie, Energie. Aber wenn wir sie als eigenen Sektor, als eigenes Tortenstückchen in den Klimastudien darstellen würden, ist sie immer einer der Hauptemittenten. Okay, ich gebe zu, ich bin gar kein Fleischer und ich weiß ehrlich gesagt auch gar nicht, wie die Erde das aushalten soll, wenn das so weitergeht, weil die UN prognostiziert, dass bis zum Jahr 2050 sich die globale Fleischproduktion nochmal verdoppeln soll. Gut, aber ich möchte nicht lange rumjammern und so. Let's meet the future. In-vitro-Fleisch, Laborfleisch hat mittlerweile viele Namen. Was ist denn das überhaupt? Wir entnehmen einem Tier per Biopsie Stammzellen, kultivieren die in einem sogenannten Bioreaktor und können diese Zellen irgendwann ernten und zu einem Fleischprodukt verarbeiten, was in Geschmack und Konsistenz identisch ist wie das, was sonst aus dem Tier kommt, auch in den Nährwerten. Der erste In-vitro-Fleisch-Burger wurde 2012 veröffentlicht zu einem Stückpreis von 250.000 Euro. Wir sind aber mittlerweile bei einem Stückpreis von ungefähr 10 Euro. Das heißt, die Entwicklung ist mittlerweile weit fortgeschritten. Laborfleisch, In-vitro-Fleisch hat erhebliche Nachhaltigkeitspotenziale, wenn ihr euch das dort anguckt. Bis zu 45% weniger Energieverbrauch als herkömmliches Fleisch, 96% weniger Treibhausgasemissionen, und ich finde, da kommt es wirklich drauf an, bis zu 99% weniger Flächenverbrauch, weil wir diesen ganzen Futtermittelanbau eben nicht mehr brauchen, 96% weniger Wasserverbrauch. Wir können das mit allen Tierarten machen. Wir können das mit Fischzellen machen, die verdoppeln sich alle 24 Stunden, mit Hühnchenzellen, Schweinezellen, Rinderzellen und ja, wenn Sie mal vielleicht, bald ist ja auch Weihnachten, da müssen wir vielleicht schon dran denken, ein ganz persönliches Geschenk mal machen möchten, schicken Sie mir doch eine Zelle von Ihnen. Ich kultiviere Ihnen daraus ein Schnitzel. Liebe es, sich gegenseitig zu essen. Oh verdammt, ich merke, ich bin ja dann doch Fleischer. Danke euch.
Christian, das ist, ich weiß nicht, wenn der Kölscher sagt, du lecker Mädchen, du lecker Jung, wie ich das jetzt zu verstehen habe. Okay, das war sehr eindrücklich. Vielen Dank für diesen Slam. Und für euch, ja, kommt mal kurz wieder raus. War jetzt viel, ne? Das war jetzt ordentlich. Aber so ist es halt. Machen wir uns nichts vor. Ihr Lieben, deswegen geht jetzt in die konspirativen Runden nach Science und Slam die Punkte für den Christian. Los geht's.
Tja, und dann hat das Publikum Punkte vergeben für die Vortragenden jeweils, für die Einhaltung der Zeit, für das Amüsement, was in den Vortrag lag und natürlich auch für den Inhalt der Forschung. Und ich habe mir ehrlich gesagt nicht gemerkt, wer jetzt diesen Science Slam gewonnen hat. Es geht auch gar nicht so sehr ums Gewinnen, sondern es geht darum, das Interesse an Wissenschaft zu wecken. Und dieses Interesse haben die Organisatoren außerordentlich gut befördert mit dieser Veranstaltung, mit diesem Format des Science Slams, den es jedenfalls in Deutschland schon seit 2008 übrigens gibt.